Wenn wir als Christen in der Bibel lesen, dann tun wir das mit verschiedener Absicht. Also einmal ist es so, wir lesen in der Bibel, um uns zu informieren. Also zumindest sollte das so sein. Wir wollen wissen, wer ist Gott, woher kommt diese Welt, wo wird diese Welt enden. Also all das, was so unseren Verstand anspricht. Wir lesen aber auch in der Bibel, weil wir da eine persönliche Beziehung zu Gott pflegen. Und wir lesen auch in der Bibel, weil sie uns die Antworten gibt, wie wir leben sollen. Also nicht nur, was ist wahr und was ist falsch, sondern was ist denn richtig zu tun. Und in dem Bereich der Theologie sprechen wir auf der einen Seite von der Dogmatik. Da spricht man davon, was gelehrt wird in der Bibel. Und dann spricht man von der Ethik, von dem, was sollen wir tun. Und das ist ja eine grundsätzliche Frage, die hat jeder Mensch auf der Welt. Das geht nicht nur uns als Christen an, sondern auch die Menschen, mit denen wir so im Alltag zu tun haben. Die stellen sich auch die Frage, was sollen wir tun? Und Menschen geben darauf unterschiedliche Antworten. Und die Antworten kommen aus verschiedenen Quellen. Manchmal ist das einfach eine Sache der Erziehung oder der Kultur, der Gesellschaft, in der man lebt. Man übernimmt das, was so von außen kommt und richtet sich einfach danach. Die Leute, die etwas intensiver nachgehen, dem nachgehen, die haben dann bestimmte Grundprinzipien, nach denen sie vorgehen. Und solche Grundprinzipien sind beispielsweise der Hedonismus. Man muss das Fremdwort jetzt nicht behalten, aber Hedonismus heißt einfach, gut ist das, was mir Spaß macht. Und viele Leute handeln so. Das heißt, sie hören auf ihr Bauchgefühl oder achten auf die Erfahrung der Vergangenheit und sagen, das, was mir Spaß macht, das ist gut. Umgekehrt wird dann gesagt, ja, das tue ich ja nicht, ja, weil es mir keinen Spaß macht. Also da wird jetzt nicht lange überlegt, ist das nun aus anderen Gründen gut oder schlecht, sondern Hedonismus meint das, was mir Spaß macht, das, was mir Freude macht, das, was mir scheinbar gut tut, das ist auch objektiv gesehen gut. Manche Menschen aus unserer Umgebung, die handeln ganz genau so. Dann gibt es andere Leute, die haben so eine ähnliche Überlegung und das nennt man so in den Fachbegriffen Utilitarismus. Also zu Deutsch heißt das einfach so viel, dann geht es nicht nur darum, ob es mir gut tut, sondern das größtmögliche Glück der größtmöglichen Menge. Also nicht nur ich, sondern das ganze Volk oder die ganze Gemeinde oder die ganze Stadt, der soll es gut gehen. Sie soll sich wohlfühlen, sie soll Vorteile dadurch haben und dann ist eine Sache gut. Für manche hört sich das schon gar nicht so schlecht an. Also die Mehrheit der Bevölkerung soll es gut gehen. Das könnte aber beispielsweise auch beinhalten, dass wir einem Menschen Schaden zufügen, wenn es den anderen dabei gut geht. Also beispielsweise haben wir vielleicht 10 Leute, die schwer erkrankt sind. Der eine hat einen Herzfehler, der andere hat ein Lungenproblem, dem nächsten, der hat Schwierigkeiten mit der Niere. Also 10 Leute sind schwer krank und dann sagen wir, ja, damit es diesen 10 Leuten besser geht, töten wir einen Gesunden. Und dann haben wir ja das größtmögliche Glück für die größtmögliche Menge. Nicht? Also 10 Leuten geht es viel besser hinterher, einem geht es viel schlechter, der ist dann nachher tot. Also das wäre auch so eine Form von Utilitarismus. Es geht nicht um jeden Einzelnen, sondern es geht um die Gesamtmenge. Die Menschen, die man so als große Gruppe hat. Und da kann es durchaus sein, dass der eine dabei Schaden bekommt. Es gibt dann auch viele Leute heute, die fühlen sich dann noch etwas weniger egoistisch. Also wenn man jetzt nur an das eigene Wohl denkt, das klingt ja für viele egoistisch. Und wenn man jetzt daran denkt, die große Gruppe, der muss es gut gehen, klingt ja auch noch so ein bisschen. Dann sagen sie, da muss es eine Ethik geben, die nennt man dann Konsensethik. Also das bedeutet, wir diskutieren erstmal alle miteinander und jeder darf dann etwas dazu sagen, ob er das gut findet oder nicht gut findet. Und nachdem jeder seine Meinung gesagt hat, dann wird einfach abgestimmt. Und die Mehrheit legt fest, was richtig und was falsch ist. Also in der deutschen Rechtsprechung ist das ja zum Teil so. Da gibt es keine festen Maßstäbe. Wenn es im Bundestag eine Mehrheit für irgendeine Entscheidung gibt, dann wird die verabschiedet, wird ein Gesetz daraus gemacht und ab diesem Zeitpunkt gilt das in der Bundesrepublik Deutschland als Recht. Danach werden Menschen verurteilt oder belohnt, je nachdem, ob sie damit übereinstimmen oder nicht. Also die Mehrheit, also nach einer großen Diskussion, bestimmt die Mehrheit darüber, was richtig ist und was nicht. Diese Ethik ist besonders so seit den späten 60er, Anfang der 70er Jahre in Deutschland und auch in ganz Europa zu der dominierenden Ethik geworden. Was wir unter anderem ja auch daran sehen, dass viele der Dinge, die vor 20 Jahren als falsch galten, die sind heute in der Öffentlichkeit gefeiert und gelten heute als richtig. Weil das kann sich ja auch ändern, die Mehrheit. Da muss nur jemand besonders seine Interessen durchsetzen. Das passiert ja jedes Jahr. Dann gibt es Gruppen, die versuchen in der Öffentlichkeit die Meinung zu verändern. Im Augenblick ist das beispielsweise bei der Frage der Euthanasie, der Sterbehilfe. Unsere Nachbarländer, die haben überall schon Sterbehilfe legalisiert, in Belgien und in Niederlanden und Luxemburg und die Schweiz. Und jetzt arbeiten manche daran, auch in Deutschland diese Sterbehilfe zu legalisieren. Das kommt dann so nach und nach, versucht man die Meinung der Menschen zu beeinflussen durch Zeitungsartikel, durch Internetbeiträge, durch öffentliche Diskussionen. Und zwischenzeitlich haben schon Umfragen der Bevölkerung ergeben, die Mehrheit der Deutschen sind schon für Euthanasie. Da hat man also schon was bewirkt. Nur die Ärzte und die Politiker, die wollen noch nicht so richtig und die Juristen auch noch nicht. Aber da arbeitet man daran. Also das ist richtig, was dann die Mehrheit hat nach einer großen Diskussion. Das hört sich vielleicht gut an. Wir müssen allerdings auch dabei sehen, meistens setzt sich dann nicht wirklich die Mehrheit durch, sondern der, der am lautesten schreit. Oder der das meiste Geld hat, weil er am meisten in Werbung investieren kann, dass die Leute hinterher auch seiner Meinung zustimmen. Also auch das hat dann gewisse Probleme. Oder wer das Ganze noch etwas philosophischer haben will, der stützt sich dann auf Immanuel Kant. Der hat einen sogenannten kategorischen Imperativ formuliert. Und da hat er gesagt, dein Handeln soll gleichzeitig auch wünschbar sein als das Handeln der Gesamtheit eines Volkes. Ganz vereinfacht gesagt, haben es manche auch so formuliert, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wobei das natürlich nur das negative Formulierung ist. Die positive heißt, wobei da fällt uns ja gleich ein, das ist ja durchaus schon in der Bibel vorhanden. Das sagt ja Jesus auch schon. Du sollst die Menschen so behandeln, wie du behandelt werden willst, als Maßstab dafür. Und das haben dann eben auch Philosophen, wie der bekannteste deutsche Philosoph Immanuel Kant, formuliert. Und ganz viele Menschen heute, die sich für humanistisch gebildet halten, die nehmen das als Maßstab. Also die sagen dann, ja, ich will doch auch nicht so behandelt werden. Also, weil ich gut behandelt werden will im Alter, deshalb bin ich dafür, dass auch heute die Alten gut behandelt werden. Weil ich nicht betrogen werden will, deshalb werde ich auch mich dafür einsetzen, dass andere nicht betrogen werden. Das ist durchaus eine gute Sache. Und für Immanuel Kant war das sogar ganz logisch. Er meinte, jeder Mensch guten Willens, den könne man dazu überzeugen, indem er ihm nur viele gute Gründe gibt, dass eben diese Ethik richtig ist. Allerdings lebte Immanuel Kant in einem damaligen Deutschland, wo die meisten Menschen sich noch als Christen verstanden. Die meisten Menschen gingen damals in die Kirche, nicht alle von denen waren gläubig und bekehrt, aber keiner hinterfragte wirklich die christliche Ethik. Und deshalb war es den meisten von vornherein vollkommen plausibel, Lügen ist schlecht beispielsweise. Wenn Sie heute mit Ethikern sprechen, dann sagen die gar nicht mehr pauschal, Lügen ist schlecht, sondern dann wird ihnen vielfach gesagt, ja, Lügen ist doch sogar gut. Also beispielsweise, wenn Ihre Frau kommt mit einem neuen Kleid und dann fragt sie, Schatz, gefällt dir das Kleid? Und wenn es Ihnen nicht gefällt und Sie sagen, die Wahrheit ist ja hinterher vielleicht Ehestreit. Nur sagt man, dann ist die Frau beleidigt und dann gibt es Auseinandersetzungen. Besser sagt man, ja, gefällt mir, ist alles in Ordnung. Also eigentlich Lügen ist gar nicht so schlecht. Manche der Eltern sagen sogar ihren Kindern, ja, du kannst ruhig lügen, du musst dich nur nicht erwischen lassen. Das ist dann so ein Ratschlag. Wir merken heute in einer Zeit, wo viele Menschen christliche Maßstäbe über Bord geworfen haben, ist es plötzlich gar nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute sagen, Stehlen ist schlecht, Ehebruch ist schlecht. Es ist ja eher heute so, dass der, der nicht die Ehe bricht, ist die Ausnahme, ist der Sonderfall, ist derjenige, der seltsam betrachtet wird in der heutigen Gesellschaft. Man soll sich nur nicht dabei erwischen lassen. Das sagen die Leute dann ja schon. Also das heißt, auch hier ist eine Veränderung der Ethik. Nicht mehr alle Menschen würden dem so zustimmen, dass ich auch mich so verhalten soll, wie ich behandelt werden will. Nein, ich darf lügen, aber ich will bitte sehr nicht belogen werden. Ich darf betrügen, aber ich will nicht betrogen werden. Also wenn Sie so im Internet unterwegs sind, das Internet ist ja voll von Betrügerei. Also jeden Tag habe ich das, weiß ich, 10, 15 Mails im Spam-Ordner. Inkassoauftrag, Anwalt meldet sich, letzte Mahnung. Ich habe bei den Leuten nie was bestellt. Das machen die einfach, bloß schicken sie jedem und hoffen, irgendjemand klickt dann auf den verräterischen Link. Und wenn du dann da drauf bist, dann hast du irgendeine Schadsoftware. Dann kommt plötzlich auf deinem Computer, also wenn du jetzt nicht 100 Euro bezahlst, dann kriegst du nicht das Passwort, um wieder an deine Daten zu kommen oder so etwas. Diese Leute machen das, weil sie einen persönlichen Vorteil davon haben. Die würden allerdings nie dasselbe gutheißen, wenn es jemand bei ihnen macht. Also wenn du bei so einem Betrüger dich da einhackst und dann dasselbe machst, ja, dann würde er sich ärgern. Und so sind viele Menschen heute auch. Sie sind gar nicht mehr darauf aus, alle müssten gleich behandelt werden, sondern wenn ich einen Vorteil habe, ist es gut. Und bei dem anderen, das ist mir dann halt mehr oder weniger egal. Also das sind jetzt mal so verschiedene Ansätze, die es gibt, wie Menschen heute sich Gedanken darüber machen, was tue ich oder was soll ich nicht tun. Es gibt ja doch eine große Gruppe von Menschen, die machen sich gar keine Gedanken. Die machen einfach das, was ihre Freunde machen. Also wenn ich in einem Freundeskreis bin, so linksorientierter Freundeskreis, nicht, der findet jetzt alle, die ein Auto haben, sind ja Betrüger und sonst etwas. Und dann gehen die am Abend dann durch ein Wohnquartier und brechen überall die Spiegel ab oder die Antennen ab. Nicht, und dann hat man kein Unrechtsempfinden. Einige erinnern sich vielleicht noch an die Bilder, die es in Hamburg gegeben hat, als da im letzten Jahr diese Ausschreitungen gewesen waren. Viele dieser Leute meinen vollkommen im Recht zu sein. Das haben ihre eigene Moral und das gar nicht tief überlegt, sondern du bist in einer autonomen Szene und alle machen das halt so. Also man macht mit, weil es die anderen machen, gar nicht so sehr, weil man das tief überlegt hat. Und das gibt es in jeder Ideologie. Da haben früher manche Leute schlimmste Menschenrechtsverletzungen gemacht unter dem Namen des Sozialismus, Kommunismus oder andere unter dem Faschismus. Da waren viele ganz normale Menschen, die haben es plötzlich als richtig empfunden, dass man Juden ins Konzentrationslager tut und umbringt. Das hat man als normal angesehen. Gar nicht, weil man viel überlegt hat, sondern nee, das hat man überall gehört. Und jeder Nachbar sagt das und jeder Freund sagt das, man müsse sich wehren gegen die Juden und deshalb müsse man sie umbringen. Auch das gibt es. Ich hoffe nur, dass wir als Christen keiner dieser Interpretationsweisen folgen. Denn das sind welche, die haben keine Dauerhaft. Die haben keine Dauer, also auf längere Zeit hin. Die sind ständig veränderbar und sie entsprechen eben nicht dem, was wir als Christen eigentlich für gut heißen. Als Christen sollten wir eine normative Ethik vertreten. Also ich vertrete das zumindest. Normative Ethik heißt, da ist etwas, das gilt für alle. Das ist jetzt nicht eine Frage von Diskussion, ob ich das einsehe oder nicht, sondern das gilt. Damit muss ich mich halt auseinandersetzen. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, und woher kommt das, was gilt? Ja, da würde ich sagen, dann vertrete ich da eine Offenbarungsethik und würde jedem auch empfehlen, dasselbe zu tun. Also Offenbarung heißt dann, ich gehe davon aus, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott uns unveränderliche Maßstäbe gegeben hat, nach denen die Menschen sich alle Zeit richten sollen. Das ist heute nicht normal, so etwas zu vertreten. Das vertritt in Deutschland fast niemand. Selbst in evangelikalen Kreisen ist das heute leider zwischenzeitlich die Ausnahme. In der evangelischen Kirche sowieso nicht. Wenn man dann eine Denkschrift der evangelischen Kirche liest, wie sie vor ein paar Jahren herausgekommen ist, zu evangelische Kirche zur Ehe, dann hat die Bibel da gar keinen Stellenwert mehr. Am Ende kommt heraus, also wenn man jetzt so diese 150 Seiten zusammenfasst, mach jeder, wie er will, jeder bekommt noch den Segen Gottes. Das kommt dann ungefähr dabei heraus. Das ist natürlich nicht, was in der Bibel steht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns als Christen immer wieder darauf berufen zu sagen, die Grundlage unseres ethischen Denkens kommt von Gott. Gott hat das in seinem Wort in der Bibel mitgeteilt. Und das, was da drin steht, gilt erst einmal, weil Gott die höchste Autorität ist, weil er der Klügste und Weiseste ist, weil er auch die Macht hat, seine Sichtweise durchzusetzen. Und wenn wir meinen, etwas sei ungerecht, was ja immer wieder auch kommt. Ich rede immer wieder mit Menschen, die sagen, ja, da ist ja Gott ungerecht. Also beispielsweise hatte ich dann neulich ein Gespräch mit jemandem, der war homosexuell aus einer Gemeinde und wollte jetzt einen anderen Homosexuellen heiraten. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist vor Gott falsch. Da sagt er, ja, Gott ist ja ungerecht. All die anderen dürfen ihre Sexualität ausleben, die dürfen jemanden heiraten, aber ich darf ja nicht. Also will Gott etwa von mir, dass ich mein Leben lang ledig lebe? Ja, dann habe ich ihm gesagt, ja, also wenn das Gefühl weiter in deinem Leben so ist, ja, dann musst du ledig leben. Das ist ungerecht. Oder neulich habe ich dann noch mit jemand anders gesprochen, auch aus einer Freikirche, gläubige Person, da eine Frau, die hat arbeitet selbst im Altenheim und dann habe ich mit ihr so gesprochen und habe gesagt, naja, das ist ja manchmal schockierend, Arbeit in einem Altenheim, da muss ja irgendwann der Gedanke kommen, vielleicht landet man auch mal da. hat mich die Frau ganz erstaunt angeschaut und hat dann so formuliert: Meinst du etwa, Gott sei blöd? Also schon mal sehr seltsame Formulierung. Und dann danach, denn Gott weiß doch, dass ich das gar nicht brauchen kann. Also jetzt geht es gar nicht darum, was ist der Wille Gottes oder nicht, sondern ich weiß das schon und unterstelle Gott, der müsse sich nach meinem Interesse richten. Das gibt es heute ganz viele Christen, die so argumentieren. Manchmal gibt es auch Christen, die halten fest an biblischen Aussagen, wie zum Beispiel der Aussage, du sollst dich nicht scheiden lassen. Und ich habe in den letzten Jahren mehrere bibeltreue Gemeinden erlebt, das geht so lange, bis der Sohn des Ältesten sich scheiden lässt. Dann plötzlich merkt man, oh, da ist eine Sondersituation. Jetzt ist das aber erlaubt, das ist so eine schlimme Phase. Und dann fällt das alles und dann ist der Nächste auch und der beruft sich darauf und der beruft sich darauf und beruft sich darauf. Dann hat man plötzlich gar nicht mehr die Maßstäbe der Bibel, sondern betreibt eine Situationsethik. Situationsethik heißt, ich entscheide jeden Fall neu. Also gut, der eine lässt sich scheiden, das ist erlaubt, das ist mein Freund, nicht? Der andere, also das ist nicht mein Freund, da ist es verboten. Oder bei dem anderen, da ist die Frau halt ziemlich zickig, der darf dann auch. Und dann entscheidet man von Fall zu Fall. Das ist auch keine biblische Vorgehensweise. In der Bibel steht nicht also, wenn du eine besonders schlimme Ehe hast, ja gut, dann lass dich trennen. Nicht? Wenn es dir besonders viel Geld kostet, ja dann darfst du lügen. Nicht? Oder das gibt es in der Bibel nicht. Lügen generell verboten, Ehescheidung generell verboten. Und viele Christen tendieren heute dazu, dass sie ihre ethischen Vorstellungen von dem, was richtig ist und was falsch ist, nämlich das, was wir tun sollten, lassen sie prägen nach weltlichen Maßstäben einer Konsensethik oder man schaut sich um, was denn alle anderen machen und wenn ich dann jemanden sage, also hier, warum betrügst du deinen Arbeitgeber, dann kommt bei manchen Christen auch die Antwort, ja, das tun ja alle. Und im Grunde genommen ist das natürlich biblisch gar keine Rechtfertigung. Also da treffe ich jemanden, der gibt dann regelmäßig bei seinem Arbeitgeber gefälschte Arbeitszeiten an. Nicht? Also rundet großzügig auf, hat eine Viertelstunde gearbeitet, ja dann runde ich auch auf eine ganze Stunde. Merkt ja keiner, tun die Kollegen ja auch und fühlt sich gut dabei. Und da muss man sagen, das kann man natürlich tun, meistens fallen wir nicht gleich tot um. Zum Glück greift Gott nicht immer ein wie bei Ananias und Sapphira, nicht? Mit ihrer Lüge vor der Gemeinde. Aber eigentlich ist das natürlich vollkommen falsch. Und egal, ob das alle tun, das spielt doch vor Gott keine Rolle, ob das alle tun. Sondern wir müssen danach fragen, ist es richtig, vor Gott das zu tun? Oder ist es eben nicht richtig? Und da, glaube ich, müssen wir als Christen neu lernen, auf das zu vertrauen, worauf wir eigentlich vertrauen sollten. Denn wir leben in einer Zeit, da kommen wir daher, so 50er, 60er, manchmal auch ein bisschen 70er Jahre, da war in Deutschland weitgehend das staatliche Gesetz ziemlich auf derselben Ebene wie auch Aussagen der Bibel. Also ganz viele Sachen, die wir in der Bibel finden, die haben sich genau so im Grundgesetz und Strafrecht niedergeschlagen. Das hat sich ja zwischenzeitlich vollkommen verändert. Also viele Dinge, die vorher verboten gewesen waren, wie beispielsweise Homosexualität, wie Scheidung, wie Abtreibung, sind heute legal, werden sogar von vielen Leuten als Menschenrechte betrachtet, dass man das so machen darf. Da hat sich etwas vollkommen verändert. Und früher haben eben viele Christen diese Spannung nicht so stark empfunden, dass sie ein Licht in der Welt sein sollen, weil die Welt eben auch noch relativ stark nach biblischen Motiven gefragt hat. Heute sind wir aber umso mehr herausgefordert. Also in den letzten Jahren gab es ja manche Dinge, die uns als Christen dann mehr oder weniger schockiert haben. Im letzten Jahr war das beispielsweise gerade vor der Wahl, wo innerhalb von ein, zwei Wochen dann die Ehe für alle durch den Bundestag gepeitscht worden ist. Ich habe dann viele Stellungnahmen dazu gelesen, wo sich auch zu Recht Christen aufgeregt haben, haben gesagt, ja das geht doch nicht, dass plötzlich alle eheähnlichen Partnerschaften der Ehe gleichgestellt werden von staatlicher Seite aus. Allerdings, ich hatte da auch im letzten Sommer einen Artikel dazu geschrieben und ich muss sagen, diese Aufregung verstehe ich zum Teil nicht. Ich verstehe sie erstmal aufgrund dessen nicht, weil die Leute haben vorher gottlos gelebt und sie leben hinterher auch gottlos, egal was mit den Gesetzen sich verändert. Und das Gesetz zwingt ja keinen von uns, sich scheiden zu lassen oder plötzlich lesbisch oder homosexuell zu werden. Wir können ja trotzdem nach dem Maßstab Gottes leben. Und was mich dann noch mehr aufregt, ist, dass hier ja gesagt wird, also auch Christen Druck machen wollen, dass die Deutschen, die ja zu etwa 98% Heiden sind, also keine überzeugten Christen, die sollen nach christlichen Maßstäben leben, während wir schon Massen an evangelikalen, gläubigen Christen haben, die das nicht tun. Das klingt für mich wie Heuchelei. Da will ich jetzt das staatliche Gesetz durchdrücken, du darfst dich nicht scheiden lassen. Und ich merke, es gibt heute schon fast keine Gemeinde mehr, die das auch wirklich vertritt und dann auch dazu steht. In den letzten Jahren begegnet es mir immer häufiger, auch in konservativen Gemeinden, auch in Spätaussiedlergemeinden, dass da junge Leute sind, die heiraten und nach 2, 3, 4 Jahren, dann sagen sie, ich liebe den nicht mehr, das geht nicht mehr und gehen auseinander. Und das erste Mal kämpft man noch, das zweite Mal denkt man, ah, wir können die ja nicht verlieren, vor allem sind meine Kinder, dann tut es ja immer mehr weh, nicht? Und dann sagt man, also doch erlaubt. Immer häufiger ist es so, dass man mehr pragmatisch reagiert und gar nicht mehr biblisch. Und man passt sich immer mehr der Weltlauf an. Und genau das ist ja beispielsweise bei unseren Geschwistern in den USA noch viel weiter. Deshalb kaum ein amerikanischer Prediger redet wirklich intensiv über die Frage von Scheidung und Wiederheirat. Warum? Weil nach statistischer Erhebung von Christianity Today, der größten amerikanischen evangelikalen Zeitschrift, ist es so, dass zwischenzeitlich die moralischen Zustände in den meisten christlichen Gemeinden, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Namenschristen, sondern von gläubigen Christen, sind die moralischen Zustände zwischenzeitlich genauso wie in der Welt. Da hat Christianity Today in den USA untersucht, wie viele Prozent der Bevölkerung sitzen im Gefängnis. Dann haben sie hinterher untersucht, wie viel Prozent der evangelikal gläubigen Christen sitzen im Gefängnis. Und es ist etwa dasselbe. Etwa genauso viele gläubige Christen sitzen im Gefängnis prozentual wie in die Durchschnittsbevölkerung. Wo ich mich natürlich frage, ja, da stimmt doch irgendetwas nicht. Dann hat man weiter danach gesucht, wie sieht das denn aus mit Scheidungen? Also wie viel gibt es Scheidungen in der Bevölkerung, so und so viel Prozent, und wieder heiraten, und wie viel bei gläubigen Christen? Und man stellt fest, in den gläubigen Christen genauso viel. Bei den Predigern, den evangelikalen Predigern in den USA, ist die Scheidungsrate sogar größer als in der ungläubigen Bevölkerung. Das heißt, gläubige evangelikale Prediger, die dann auftreten oder manchmal sogar evangelisieren, in ihrem eigenen Leben gilt das plötzlich nicht. Und da ist für mich die Frage, das ist doch eher der Skandal, die Herausforderung. Da verstehe ich nicht, wenn Christen so viel schimpfen auf den Staat, der ja ungläubig ist, auf Politiker, die gar nicht gläubig sein wollen, sich darüber aufregen, dass die Welt nicht christlich lebt, was uns ja gar nicht wundern sollte, denn in der Bibel wird doch genau das gesagt. Die Sünde ist doch normal für einen Menschen, der nicht zu Gott gehört. Das war ja im Neuen Testament schon genauso. Da lesen wir, brauchen wir nur die ersten Seiten des Römerbriefes zu lesen. Das sollte uns doch gar nicht wundern, dass ein nichtgläubiger Mensch sündigt. Wie soll der denn gerecht leben oder nach den Maßstäben Gottes leben, wenn wir das nicht mal schaffen? Die große Herausforderung, vor der wir heute stehen, und da müssen wir uns aufregen und da müssen wir kämpfen, dass wir als Christen bei der Bibel bleiben, dass wir das umsetzen, was im Wort Gottes steht, dass wir nicht nur das reden, sondern dass wir es tun und dass wir da alles heransetzen. Also nicht nur mit Worten, sondern dann intensivste Ehevorbereitung, damit möglichst wenig Leute überhaupt erstmal mit falschen Vorstellungen in die Ehe hineinstolpern. Möglichst intensive Ehebegleitung, damit Leute, wenn sie Schwierigkeiten der Ehe haben, das möglichst schnell erkennen und man sie unterstützen kann und ihnen helfen kann. Und dann natürlich, wenn einer noch tiefer drin ist, dann intensivere Seelsorge machen. Oder in manchen Fällen vielleicht auch darüber überlegen, dass eine Gemeindezucht nötig ist, zu sagen, also hier geht es so nicht, wir können uns damit nicht identifizieren, das geht so nicht. Und da ist die große Herausforderung, dass wir als Christen heute nicht mehr immer so leben, wie wir leben sollten. Ja, manche Christen, die es ernst nehmen wollen, die haben dann einige bestimmte Regeln, die besonders stark durchgesetzt werden, manchmal gar nicht die, die in der Bibel an besonders prioritärer Stelle stehen, und den Rest vergisst man dann. Denn wir haben ja manche Dinge in der Bibel, die uns herausfordern. Nicht nur die Frage von Scheidung und Wiederheirat. Heute hat mir gerade ein junger Mensch geschrieben, per E-Mail habe ich auch geantwortet, aus einer Gemeinde, wo ich vor kurzem gewesen war, auch bibeltreu, konservativ, evangelikal, gläubig, alles was dazugehört. Eine junge Frau, die hat mir gesagt, ja, Michael, wie ist das eigentlich, ich möchte mit meinem Freund zusammenziehen, ist das in der Bibel verboten? Und das geht mir regelmäßig. Regelmäßig fragen mich junge Leute so, ist es verboten, jetzt Alkohol zu trinken? Oder wie viel Alkohol? Ich erlebe, dass ganz viel in Gemeinden auch eine Unwissenheit darüber ist, was sagt die Bibel eigentlich über solche Themen? Und man setzt dann voraus, der andere wüsste das. Und es geht ja nicht nur um Sexualmoral, sondern es geht dann zum Beispiel auch darum, wie gehen wir mit unserem materiellen Eigentum um? Im Neuen Testament wird viel häufiger als auf sexuelle Sünden wird eingegangen auf den falschen Umgang mit dem Geld, mit dem Materiellen. Da finden wir Geiz, Gier, Habsucht, all solche Sachen. Das ist ja auch so. Da, wo Christen nicht sehr wohlhabend sind, ist das meistens ein untergeordnetes Problem. Heute gehören wir als Christen meistens mindestens zur Mittelschicht. Die meisten haben ein eigenes Haus oder zumindest eine eigene Wohnung, die ihnen gehört. Manche haben ein Auto, manche haben sogar zwei Autos in der Familie. Viele können sich einen Urlaub leisten, manche haben noch was, was ich Geld angelegt. Ist ja auch alles nicht verboten biblisch. Aber dann tritt das ja an uns heran. Wie gehen wir mit Geld und Reichtum um, den wir haben? Da sollen wir auch Vorbild sein. Wenn dann in der Bibel steht, häng dein Herz nicht daran. Und wir hängen dann unser Herz plötzlich doch daran. Oder wie ich Christen erlebe, Gläubige, Evangelikale und so weiter, konservative Christen, die plötzlich krumme Wege gehen, um dann ans Geld zu kommen. Weil einfach das Ziel ist dasselbe, was auch Ungläubige haben, nämlich möglichst sich das Leben gut gehen zu lassen. Möglichst häufig in Urlaub zu fahren, ein möglichst großes Haus zu bauen, ein möglichst großes Auto zu fahren. Und plötzlich merken wir solche Stellen, wie Jesus dann sagt, nicht, also der dann sagt, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann, lesen wir schnell rüber hinweg. Oder andere Dinge, wo dann wir aufgefordert werden, mit dem Armen und Leidenden zu teilen, lesen wir auch schnell weg. Das ist nicht richtig. Sondern da müssen wir auch aufpassen, dass wir in dieser Hinsicht ethisch, moralisch so leben, wie uns das die Bibel sagt. Denn wir sind doch davon überzeugt, dass wir nur so ein erfülltes Leben haben. Aber ich erlebe immer mehr Christen, die leben eigentlich wie die Welt vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Also ein bisschen zeitlich verzögert. Sowohl was die Mode angeht, als auch was die Sitten angeht. Und da muss man sagen, das wird uns nicht helfen. Dann werden wir die Sünde bloß verzögert tun. Sondern wir müssen bewusst an der Orientierung an der Bibel festhalten und das auch wollen und darum ringen. Und wir müssen damit rechnen, das ist nicht einfach. Und denkt ja nicht, weil Leute in die Gemeinde kommen und in der Gemeinde nicken, tun die das auch im Alltag. Das ist nämlich gar nicht so. So im Alltag läuft das manchmal vollkommen anders. Alles, was heute in der Welt diskutiert wird, bin ich ziemlich überzeugt, wird auch bei vielen von euch diskutiert oder zumindest durchdacht. Manche, natürlich hängt das am Alter, nicht? Also ab einem bestimmten Alter hat man andere Versuchungen und wenn man jünger ist, hat man da wieder andere Versuchungen, was uns die Bibel ja schon sagt. Manche Eltern träumen auch darüber, wie ihre Kinder so drauf sind. Also ich weiß das, weil ich ja bis heute immer noch Jugendarbeit mache, manchmal mit Jugendlichen sprechen und dann erzählen die mir Dinge, aber sag bloß nicht meinen Eltern davon. Die wissen nichts davon. Ja, mancher, der dann irgendwo in den Club gehen will, der sagt halt, ich besuche meine Freundin. Und vom Handy ruft die Freundin auch noch an, alles in Ordnung, aber statt zu Hause Bibel lesen und beten, sind die irgendwo beim Abtanzen. Zum Beispiel. Also das will ich ja auch keinem unterstellen, nicht? Aber denkt nicht nur, weil das nach außen gut aussieht. Eure Kinder wissen alle genau, was ihr gerne wollt. Und je nachdem, wie sehr sie euch dazu nachkommen wollen, tun sie das auch und sagen das auch. Das heißt nicht unbedingt, dass es dasselbe ist, was sie denken und auch nicht unbedingt dasselbe, was sie tun. Das will ich auch nicht unterstellen, eure Kinder sind alle böse. Nein, ich gehe erstmal davon aus, eure Kinder, wo sie gläubig geworden sind, wollen Jesus nachfolgen. Das schon. Aber wir leben in einer Welt, die uns alles Mögliche vor Augen malt, wie toll das ist, das zu machen und das zu machen und das zu machen. Und dann kommt das nachhinein, nach und nach auch bei uns in unserem Leben an. Und das ist die Herausforderung, wie gehen wir da mit um? Und vieles, was ich beobachte, ich habe ja so ein paar Punkte genannt, da habe ich den Eindruck, da sind wir dabei, immer mehr uns anzupassen. Und das wird dann auch manchmal scheinfromm getan. Wer heute irgendwie sündigen will, der findet im Internet, wenn er nur sucht, immer irgendeinen gläubigen Prediger und irgendeinen Aufsatz, der das noch rechtfertigt. Das hat natürlich letztendlich mit der Bibel nichts mehr zu tun. Aber viele Leute wollen ja gar nicht wissen, was in der Bibel steht. Sie wollen nur mit einem guten Gewissen noch sündigen. Also wenn du dich heute scheiden lassen willst, ich kann dir gleich ein paar Artikel empfehlen von gläubigen Theologen, die dir begründen, dass du dich heute scheiden lassen darfst. Wenn du homosexuell werden willst, kann ich dir gleich ein paar Artikel geben von gläubigen, evangelikalen Christen, sogar Theologen, die dir sagen, warum Homosexualität eigentlich gar nicht so schlimm ist. Argumentationen, die dann häufig kommen, sind beispielsweise, das hat aber nicht Jesus gesagt, das ist nur bei Paulus. Das klingt dann ja fromm, das sagen auch manche, ich will ja nur tun, was Jesus sagt. Klingt fromm, nicht? Denn immerhin, wer will das dagegen sagen? Wir wollen doch alle tun, was Jesus sagt. Ja, und jetzt schau mal, sag, was sagt Jesus über Homosexualität? Gar nichts. Das war ja nur der böse Paulus, nicht? 1. Korintherbrief, Römerbrief, da sagt er, Homosexualität ist schlecht und natürlich Altes Testament, aber das ist ja auch vergessen. Also, wenn Jesus nicht gegen Homosexualität ist, dürfen wir. So argumentieren heute gläubige evangelikale Christen. Es gibt Aufsätze, Bücher genau über solche Sachen. Eine Argumentationsschiene, die natürlich vollkommen falsch ist. Denn als Christen wissen wir doch, das ganze Wort Gottes ist von Gott. Das ist ja nicht die Meinung des Paulus, die wir im 1. Korintherbrief lesen. Das ist das, was Gott durch den Heiligen Geist dem Paulus eingegeben hat. Es ist Gott, der Autor ist, nicht der Paulus. Also deshalb sollten wir uns nicht auf solche Abwege begeben. Sehr beliebt ist dann beispielsweise auch der Hinweis auf die antike Kultur. Also beispielsweise wird dann argumentiert, ja, damals im Zeit des Neuen Testaments, da beispielsweise waren die Frauen alle so aufmüpfig, deshalb sagt Paulus, ordnet euch den Männern unter. Aber heute wissen wir, die Frauen sind alle lieb und nett und die Männer auch und deshalb verhandeln wir miteinander und Unterordnung braucht es nicht mehr, zum Beispiel. Oder ja, die wussten halt damals noch nicht so viel von Pädagogik. Nicht? Deshalb sagt dann der Paulus, also ihr Kinder ordnet euch unter euren Eltern in allen Dingen. Nicht? Also damals, das waren halt so Strenge, die haben so schwarze Pädagogik gemacht. Heute wissen wir, wir müssen mit den Kindern diskutieren. Und wenn die Kinder die besseren Argumente haben, dann wird das Taschengeld erhöht, dann müssen sie nicht arbeiten, nicht zur Schule gehen. Oder? Manchmal ist das so. Vielleicht etwas übertrieben jetzt von mir, aber dann fallen solche Sachen einfach unter den Tisch. Da wird gesagt, ja, damals war das so, heute ist das so. Dann wird gesagt, na, in der damaligen Zeit, da lief Ehe so, aber heute ist das anders. Dann wird gesagt, ja, damals Homosexualität war Sünde, aber heutige Homosexuelle, also wörtlich evangelikale, konservative, gläubige argumentieren, so Lehrer, theologische Lehrer, nicht irgendjemand, argumentieren dann so und sagen, ja, heute sind aber Homosexuelle in Liebe und Treue. Und deshalb ist das erlaubt, weil Gott ja für Liebe ist. Gott ist ja Gott der Liebe. Und wenn die sich lieben, ja, was willst du dagegen sagen? Also ich hoffe, es ist euch vollkommen klar, das ist jetzt nicht mehr auf die Bibel hören. Das ist auch kein wirklich zulässiges theologisches Argument. Hier ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Man möchte gerne irgendwelche Sünde rechtfertigen und dann sucht man nach irgendwelchen theologischen Argumentationsmustern, wo am Ende was vollkommen anderes rauskommt, als was die Bibel deutlich sagt. Wenn die Bibel sagt, wenn Gott darin sagt, Homosexualität ist falsch, dann gilt das auch heute noch. Egal, ob heute Homosexuelle länger zusammenleben als früher, was übrigens statistisch gar nicht stimmt, aber was dann gerne behauptet wird. Oder auch heute ist es so, dass die Aussagen gelten, die Kinder sollen den Eltern gehorsam sein. Auch heute gilt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Auch heute gilt, du sollst nicht dem Mammon dienen, also nicht den Besitz vergöttern. Und das sind ganz immens wichtige Herausforderungen. Und keiner von uns steht da als der Perfekte, der sich darstellen könnte, seht hier auf mich, ich habe das alles in der Hand. Wir sind alle Menschen, die darum ringen, die darum kämpfen, hoffentlich, dass wir jeden Tag so handeln, wie Gott es von uns will. Dass wir jeden Tag neu uns dabei entscheiden, nein, ich will nicht lügen, ich will meinen Arbeitgeber nicht betrügen, ich will den Staat auch nicht betrügen, ich will den staatlichen Ordnungen gehorsam sein, ich will den Ordnungen Gottes, also ich will denen gehorchen, weil Gott sagt, du sollst dich dem Staat unterordnen, Römer 13, ne? Deshalb. Oder ich will meinen Ehepartner, meine Frau lieben wie Christus die Gemeinde, weil das ist ja mein Auftrag. Oder als Frau, ich will mich meinem Mann unterordnen, weil Gott das will. Das steht ja bei Arbeitgeber zum Beispiel auch. Ich kenne manche Christen, jetzt war ich gerade vor ein paar Tagen, da habe ich mit einer Frau gesprochen, hat eine Ausbildung gemacht als Arzthelferin. Und dann sagt sie, mir ist sie extra zu einer gläubigen Ärztin gegangen. Und sie sagt, das war so schlimm. In der Gemeinde war sie super fromm, immer nett gelächelt. Und im Betrieb war das schlimm. Die hat gemobbt und so und dann immer rumgeschrien. Und jetzt sagt sie, jetzt ist sie beim ungläubigen Arzt in viel bessere Atmosphäre. Und das ist manchmal so. Und da würde ich sagen, das ist doch nicht geistlich, das ist ja nicht richtig. Nur in der Gemeinde ein nettes Gesicht aufzusetzen, das ist nicht Jesus nachfolgen. Das ist auch nicht auf die Ethik der Bibel vertrauen. Das ist nicht, das wirklich zu sagen, das ist wahr. Das kann man sagen mit Worten, aber wir müssen ja mit Werken, also mit dem, was wir tun, unserem Alltag, da muss das auch übereinstimmen. Und solche Sachen höre ich immer wieder. Oder dann höre ich von einem gläubigen Arbeitgeber, Bauunternehmer, der sagt mir, am liebsten stellt er keine Christen ein, weil die kommen plötzlich mit so Sonderforderungen. Ne? Also jetzt muss noch schnell gebaut werden. Und dann sagen sie, aber ich muss jetzt noch stille Zeit machen und wollen dann im Büro noch die stille Zeit machen. Und man sagt, also ist ja nett, fromm zu sein. Nicht? Was soll jetzt der fromme Arbeitgeber denn tun? Das Haus muss gebaut werden und du sitzt dann in dem Büro und willst stille Zeit machen. Ja, das geht doch auch nicht. In der Bibel steht doch ganz deutlich, auch Epheserbrief, genauso Kolosserbrief, du sollst deinem Arbeitgeber nicht dienen mit Augendienerei, sagt der Paulus da. Ne? Also das heißt, nicht mit dem, was noch äußerlich sichtbar ist. Da steht ja sogar, wenn du einen gläubigen Herrn hast, sollst du ihm noch fleißiger dienen als einem normalweltlichen. Wir haben ja ganz deutliche Aussagen in der Bibel. Nur manchmal passt es uns eben nicht und dann versuchen wir das irgendwie anzupassen an unser Leben, damit wir uns wieder wohlfühlen. Und da ist, glaube ich, der eigentliche Skandal der Ethik. Der eigentliche Skandal der Ethik ist nicht, was die ungläubige Welt tut, was der Staat tut. Darüber können wir uns aufregen. Das ist aber immer für uns so bequem und leicht. Nämlich, weil dann können wir auf andere schimpfen, können sagen, oh, die Politiker, was machen die da alles falsch? Welche dummen Gesetze verabschieden die? Und manchmal ist es ja sogar so, dass die dumm sind, diese Gesetze, oder gegen die Bibel. Nur die eigentliche Herausforderung, die besteht ja in meinem eigenen Leben, in deinem Leben besteht die Herausforderung, da nämlich wirklich nach den Maßstäben Gottes zu handeln. Und ich kann euch da einige vorlesen, die haben wir in jedem Brief des Paulus, in jedem Kapitel auch des Neuen Testaments haben wir solche Aussagen. Ich lese euch mal welche vor aus dem Kolosserbrief. Und zwar nur ein paar, da sind ja dann noch viel mehr drin, aber nur mal so ein paar. Da sagt er zum Beispiel in Kolosser 3, ab Vers 5, Kolosser 3, ab Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also hier wird ganz deutlich gesagt, klare Anweisungen. Wenn du Christ sein willst, dann leb so, dass du dich von diesen Sachen absolut trennst. Wir lesen das ja manchmal und sind uns vielleicht nicht ganz klar, was damit nun gemeint ist. Also wenn hier zum Beispiel Unzucht steht, das ist das griechische Wort Porneia. Und Porneia meint jede außerhalb der Ehe ausgeübte Sexualität. Also das heißt zum Beispiel Sex vor der Ehe. Das ist genau Porneia. Da steht, meide Porneia, meide Sexualität außerhalb der Ehe. Gott hat Sexualität nur für die Ehe geschaffen. Weder neben der Ehe soll Sexualität ausgeübt werden, noch vor der Ehe soll Sexualität ausgeübt werden. Das wird im Alten Testament ausführlich erklärt. Da wird dann zum Beispiel auch gesagt, wenn Mann und Frau zusammen schlafen, dann haben sie eine Sünde getan und dann sollen sie nachher möglichst bald heiraten. Was deutlich macht, es ist eine Sünde. Und das Zusammenschlafen ist nicht Grundlage der Ehe, sondern es ist dann außerehelich, das ist Unzucht, das Wort, was hier steht, Porneia. Also das ist, fliehe dem, mach das nicht so. Obwohl das damals genauso verbreitet war wie heute. Damals haben die Leute auch also ihrem Geschlechtstrieb da nachgehen wollen. Unreinigkeit. Unreinigkeit meint alles, was so innerlich abläuft an unreinen Gedanken. Also das, was uns so bewegt, wo wir andere Leute fluchen oder eben auch, wo Sexualität nicht ausgeübt wird, aber in Gedanken dem nachgegangen wird. Das ist hier mit Unreinigkeit gemeint. Leidenschaft, das kennen wir ja auch, da wo Leute nur ihrer Lust nachgehen, ihrem Gefühl nachgehen. Also was, ich habe keine Lust in der Gemeinde mitzuarbeiten, ich habe viel mehr Lust auf Snowboard. Also man darf ja mal Snowboard machen, ja keine Frage. Aber wenn einer sagt, ich habe nie Zeit, irgendwas für Gott zu tun, der geht seiner Leidenschaft nach. Manche Leute sagen ja auch, meinetwegen Spielen ist meine Leidenschaft oder Fahrradfahren ist meine Leidenschaft oder so. Und hier sind Leidenschaften gemeint, die von Gott wegziehen. Böse Lust überspringe ich hier mal. Habsucht. Hier wird, ich habe das ja gesagt, dass Paulus ganz häufig über unseren Umgang mit materiellen Dingen spricht. Hier wird sogar die Habsucht als eine der schlimmsten Sünden angesehen, die wir meiden sollen. Denn hier steht ja, Habsucht ist Götzendienst. Jetzt fragen sich ja einige, wieso ist denn das Götzendienst? Ja, das sagt ja Jesus auch schon. Er sagt nämlich, du kannst nicht dem Mammon und Gott dienen. Für viele ist nämlich ihr Besitz und ihr Hab und Gut eigentlich ihr Gott. Das sagen die so nicht. Das haben ja kein frommer Jude, hätte damals gesagt, mein Reichtum ist mein Gott, sondern das zeigt sich darin, wie du damit umgehst. Also meinetwegen, wie viel Zeit du daran investierst, möglichst wohlhabend zu werden. Wie viel Zeit du investierst, deinen ganzen Besitz zu pflegen. Wie viel Wert du darauf legst, dass du möglichst schön gestylt bist, die richtige Kleidung hast, das richtige Auto hast. Wenn das sehr viel ist, wenn es überproportional viel, viel mehr ist, als du für Gott einsetzt, dann ist dann Ungleichgewicht. Martin Luther hat das auch mal gesagt, nämlich alles, worauf du letztendlich vertraust, alles, wofür du dein Leben investierst, das ist dein Gott. Das muss gar kein Altar sein. Ihr müsst nicht jeden Tag vor eurem Tresor, den ihr wahrscheinlich ja nicht habt, nicht knien oder so und dazu beten, gar nicht, sondern wenn das einfach einen außerordentlichen Platz in deinem Leben einnimmt, dann ist das schon nicht mehr so, wie Gott das will, dann ist das hier nämlich Habsucht. Also da ist materieller Umgang, der da angesprochen wird. Und dann steht da, um all dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Einst seid auch ihr so gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt das alles ab. Also hier wird ganz deutlich gemacht, Jesus hat uns nicht nur errettet, damit es uns hier auf der Erde gut geht und wir einmal in der Ewigkeit im Himmel sind, sondern Jesus hat uns gerettet, damit unser Leben hier auf der Erde verändert ist. Hier wird ja auch deutlich gesagt, der Sünder lebt ganz selbstverständlich so. Natürlich lebt er so. Da müssen wir uns gar nicht wundern, dass ein Sünder ausschweifend lebt. Das ist ja eher ein Wunder, wenn er es nicht tut. Aber wir als Christen sollten das eben nicht tun. Und dann schlägt der Paulus gleich weiter. Da sagt er, was sollen wir noch ablegen? Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten. Also was ist zum Beispiel mit Lästerung? Für viele ist Lästern total normal. Am Arbeitsplatz, manchmal sogar in der Gemeinde. Über die gerade nicht da sind, ne? Zum Beispiel. Wird dann irgendwas Böses geredet, weitergegeben. Üble Nachrede wird es in der Bibel an anderen Stellen genannt. Da ist ja auch, dass das ein Mensch, der Gott nicht kennt, macht, ist total normal. Also das ist ja eines der Lieblingsthemen in der Pause irgendwo bei der Arbeit, nicht? Dass man über irgendjemanden lästert, über den Chef, über die Politik, über den, der gerade nicht da ist, nicht? Lästert. Hier steht eindeutig, das sollst du nicht machen. Ist nicht so, wie Gott es will. Und die sagen natürlich viele oder denken dabei, hey Michael, bist du jetzt aber streng, so schlimm ist das doch alles nicht. Ja, das ist ja nicht mein Wort. Wenn du dich darüber ärgerst, diskutiere mit Gott. Gott sagt das jetzt ganz klar. Also meinetwegen kannst du lästern, wie viel du willst, wenn ich nicht gerade dabei bin und wenn du nicht über mich lästerst, ne, kann ich ja sagen, ist ja egal. Gott sagt, mich regt das auf. Gott sagt, das macht dich kaputt und den anderen. Also Gott sagt, wir sollen das nicht tun. Oder da sagt hässliche Redensarten. Oder eben auch sowas wie Wut. Manche Leute sind in ihrer Wut ungezügelt, schreien plötzlich heraus in der Familie oder am Arbeitsplatz. Und wenn du sie fragst oder gar noch sagst, ey, Gott will aber nicht, dass du das tust, dann kommen viele sogar noch so, ich bin halt ehrlich. Was hat das mit Ehrlichkeit zu tun? Jemand kann auch ehrlich sündigen, nicht? Ja, aber das ist trotzdem eine Sünde. Also wenn du etwas Falsches tust, ist egal, ob du ehrlich bist, also wenn du dem anderen sagst, du haust dem einen runter und sagst, das war ehrlich mein Gefühl. Dir einen runterzuhauen. Ja, das ist doch deshalb trotzdem falsch. Ehrlichkeit ist nicht per se in der Bibel gut. Also wenn du ehrlich sündigst, ist es trotzdem eine Sünde. Und wenn du ehrlich wütend wirst, ja, dann sollst du eben deine Wut unter Kontrolle bekommen, denn in der Bibel sollen wir als Friedensstifter bekannt sein. Sanftmütig, demütig, langmütig, das sind die Eigenschaften, die wir haben sollen. Wut, manche Leute sagen einfach, du musst mich so akzeptieren, so bin ich halt. Ja, da würde ich sagen, ja klar, du bist in der Sünde geboren, wie jeder andere von uns auch. Und wir alle haben mit sündigen Eigenschaften zu kämpfen. Der eine hat halt mit seiner Faulheit zu kämpfen und Bequemlichkeit. Der andere hat mit seiner Ehrsucht zu tun, nicht? Oder seinem Ehrgeiz zu kämpfen. Der andere hat zu kämpfen, weil er dauernd meint, er müsse sich durch die Arbeit profilieren oder immer witzig sein. Nicht? Es gibt ja auch solche Typen. In jeder Klasse gibt es irgendeinen, der immer nur Witze reißt. Manchmal eben auch ein Christ, der das ist. Aber eben, wenn du so bist von Natur aus, das ist eine Sache. Aber Jesus will dein Leben verändern und er will es umgestalten, dass du immer mehr so denkst und handelst, wie Jesus das gemacht hat. Und hier haben wir noch alle ziemlich viel zu lernen. Wir können uns alle nicht zurücklehnen und dann sagen, ja gut, bisher habe ich noch keine Bank überfallen und ermordet habe ich auch noch keinen und ja, meine Steuer bezahle ich auch noch, wobei da sind auch einige schon nicht mehr ganz so dabei, nicht? Aber das genügt ja nicht. Gott hat ja nicht so 10 Punkte und wenn du die erfüllt hast, der Rest ist egal. Es geht auch nicht darum, dass du, indem du das tust, jetzt die Errettung dir erarbeitest. Die Errettung bekommst du gratis, Gnade. Aber wenn dich Gott durch Gnade errettet hat, dann möchte er eben auch deine Persönlichkeit und dein Handeln verändern. Und das sind so ein paar Punkte, die hier ziemlich deutlich genannt werden. Und wenn wir nur die nehmen, die ich nur aus diesem einen Kapitel aus dem Kolosserbrief herausnehme, dann ist das schon etwas, da haben wir wahrscheinlich alle wochenlang oder monatelang zu tun, das umzusetzen. Und die Bibel ist ja konkret. Und es geht eben, wie gesagt, auch nicht nur um Sexualmoral in der Bibel. Es geht um ganz viele Sachen, wie wir reden. Wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir unsere Arbeit beim Arbeitgeber tun, wie wir uns dem Staat gegenüber verhalten, wie wir mit materiellen Gütern umgehen, wie wir unsere Freizeit gestalten, wie wir im Internet auftreten, wenn wir da mit anderen Menschen austauschen. Auch viele Christen habe ich da erlebt, die plötzlich im Internet den größten Unsinn glauben und weitergeben, ohne ihn zu prüfen. Ja, dann bin ich ja mitschuldig, weil ich mit Lüge verbreitet habe. Das geht ja auch nicht. Das heißt, wenn dir in der Bibel steht, du sollst nicht lügen, dann gilt das natürlich auch fürs Internet. Das geht nicht nur für meinen Nachbarn oder meine Arbeitsstelle. Und hier ist die Herausforderung oder der eigentliche Skandal. Wir als Christen müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr an der Welt anpassen. Und das passiert eben so langsam, so sukzessive, ohne dass man das so nach und nach merkt. Und manche merken, wenn sie ja plötzlich 10 Jahre mal zurückschauen, 20 Jahre zurückschauen, viele Sachen sind ganz anders. Ich habe euch jetzt ein paar Sachen gesagt, die vielleicht bei euch in der Gemeinde noch nicht ganz so weit sind. Aber glaubt mir, wenn ihr nicht dabei bleibt, darum zu kämpfen, Jesus nachzufolgen, nicht irgendeine Gemeindeordnung zu verteidigen, sondern Jesus nachzufolgen, auch in den praktischen Sachen des Lebens, dann ist es nur eine Frage, wenn auch bei euch Scheidung und Wiederheirat am Normalfall wird. Also natürlich nicht jeder tut das, aber dann merkt man, da wird halt nicht mehr so viel drüber geredet. Oder wenn man über andere Sachen eben einfach nicht mehr redet, obwohl Gott das tut. Und hier sollten wir darauf vertrauen, also ich vertraue darauf, ich glaube an eine Offenbarungsethik. Gott sagt mir, was richtig ist. Das ist nicht immer nur mein Bauchgefühl. Das ist auch nicht das, was alle anderen um mich herum tun. Das ist auch nicht das, was mir gut tut oder mir ein gutes Gefühl gibt oder für meinen Vorteil ist, sondern das sagt Gott mir in seinem Wort. Und ich glaube, es ist nicht nur offenbart, es ist auch normativ. Das heißt, das ist nicht die Diskussionsgrundlage. Also dann können wir irgendwann darüber austauschen, sondern das gilt so, weil da die Autorität Gottes hintersteht. Und das gilt auch nicht nur für den Paulus in seine Zeit, sondern das gilt eben prinzipiell auch für unsere Zeit heute. Jetzt gibt es natürlich viele, viele einzelethische Fragen, aber darum ging es mir heute Abend ja nicht, sondern ich hoffe, dass es angekommen ist. Ich möchte euch ja mehr motivieren. Seid Lichter in der Welt, auch wie ihr lebt und redet und denkt und alles, was ihr tut. Denn dadurch will sich Jesus verherrlichen in eurer Umgebung. Und das ist viel mehr, was Leute noch wahrnehmen in unserer Umgebung. Wenn du anders lebst und das auch sichtbar ist, positiv anders lebst, sehen das die Leute. Wenn du eben dann eher mal vergibst, wenn du ehrlicher bist bei Sachen, manche werden dich für dumm halten. Also denke ich, wäre so leicht, einen Betrug zu machen. Aber bei Gott, da bekommst du Punkte, könnten wir so sagen. Gott ist stolz auf dich. Und Gott will das gebrauchen, damit andere Menschen erkennen, was richtig und was falsch ist. Ja, und jetzt ist meine Zeit abgelaufen, auch wenn es da noch einiges zu sagen gäbe. Deshalb mein Angebot, wir beten zusammen. Ich bete jetzt gerne mit euch, dass Gott uns da Kraft gibt, sowohl in der Erkenntnis als auch im Tun. Also wenn dir was wichtig geworden ist, ist ja auch dann entscheidend, dass du es dann behältst und tust. Sonst bringt es nicht viel. Und ich möchte auch noch anbieten, hier im Anschluss, wer das gerne möchte, kann zu mir kommen. Ich werde mich hier vorne irgendwo hinsetzen. Wir können noch weiter darüber sprechen. Würde ich mir ja sogar wünschen. Vielleicht, wenn einer jetzt sagt, Michael, hier hast du vollkommen übertrieben. Lass uns darüber reden. Wir können in der Bibel nachlesen oder so darüber reden. Oder wenn du sagst, oh, hier in der Vergangenheit, da habe ich aber was falsch gemacht. Da habe ich aber jetzt doch nicht so gehandelt. Und es liegt mir auf dem Gewissen. Wir können auch zusammen beten, wo du das Gott sagen kannst und das ausräumen kannst und dann dir vornehmen kannst, jetzt soll was verändert werden. Jetzt soll da ein neuer Akzent gesetzt werden. Auch das können wir noch tun. Also ich bete jetzt gerne mit euch und dann lade ich euch ein, wenn ihr wollt, können wir noch darüber sprechen, zusammen beten. Und dann natürlich freut es mich, wenn ihr morgen wieder da seid, morgen Abend und natürlich auch beim Tag bei den Veranstaltungen. Morgen Abend ist ja hier wieder ein nächster Vortrag. Da ist es dann vielleicht weniger heikel, nicht? Dann rede ich euch nicht ganz so ins Gewissen. Also müsst ihr mir nicht ganz so böse sein, wenn ich jetzt sowas sage. Aber kommt dann morgen Abend auch wieder. Ich hoffe, das wird euch dann ebenfalls weiterhelfen. Dann lade ich euch ein, aufzustehen und ich bete gerade noch mit euch.